Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen und einen guten Morgen zum heutigen Gottesdienst. Also ich freue mich, dass trotz der Sommerferien noch die Reihen noch so gut gefüllt sind. Das finde ich sehr schön und freue mich, dass so viele der Einladung des Herrn gefolgt sind. Ja, wir sind in unserem Bibelkreis, den wir einmal die Woche haben. Sind wir momentan im Lukas-Evangelium unterwegs, seit einiger Zeit. Und vor einigen Wochen waren wir in Lukas 14. Und da hatten wir da die Textstellen gelesen und auch einiges drüber gesprochen. Und so im Nachhinein, wo ich das zu Hause noch alles mal Revue passieren habe lassen, habe ich gedacht, hey, das wäre doch eine tolle Stelle für eine Predigt. Und ja, hier war es dann mal wieder so, dass ich nicht das Predigtthema gesucht habe, sondern das Predigtthema hat mich gefunden. Und der Herr hat mir ganz klar gesagt, worum es ihm bei dieser Bibelstelle geht. Und ich hoffe, dass ich das jetzt auch so gut weitergeben kann, wie ich mir das alles selber in meinen Gedanken zurechtgelegt habe. Also Titel der Predigt ist Ein Jünger Jesu, unsere Berufung. Und bevor wir halt eben in die Tiefe des Textes einsteigen, wollen wir eben kurz einmal durchleuchten, was überhaupt ein Jünger ist. Biblisch gesehen bedeutet das griechische Wort Jünger Schüler erstmal. Und das heißt also, wenn der Jünger, der dem Meister folgt, ein Schüler ist, dann ist der Meister also der Lehrer. Oder auch im Lateinischen Lektor genannt. Einige kennen vielleicht diesen Begriff im Zusammenhang mit Jesu Tätigkeit auf dieser Erde. Also ist ein Jünger ein Schüler, der etwas vom Meister lernt. Aber gerade im Blick auf die Jünger an sich steckt da noch viel mehr hinter. Das heißt, ein Jünger ist nicht nur einfach ein Schüler, der den Worten des Meisters folgt, sondern gerade in der damaligen Zeit war es üblich, dass man einem Meister auch wirklich sprichwörtlich gefolgt ist, ihm hinterhergegangen ist, wo immer er hinging. Und ist nicht nur auch dann körperlich ihm gefolgt, sondern halt natürlich auch seinen Lehren gefolgt. Also wortwörtlich gesehen ist er ihm auch also dann hinterhergelaufen. Sie saßen dann zu den Füßen ihres jüdischen Rabbis und hörten ihm zu und gehorchten auch seiner Lehre. Aber der Begriff Schüler ist in dem Fall jetzt der Jünger, gerade dem Zwölferkreis, der sich um Jesus damals geschart hat, eigentlich viel zu kurz ausgedrückt. Denn die Jünger Jesu, die haben ja nicht nur Jesus gefolgt oder sind ihm gefolgt, sondern sie hatten ja eine tiefe, enge Beziehung mit ihm. Sie haben das Leben mit ihm verbracht, hatten sein Vertrauen und lebten und arbeiten und aßen mit Jesus zusammen. Also in einer gemeinsamen Verbundenheit. Das war ja eine Freundschaft, die so irgendwie um die 3 Jahre ging. Sie folgten ihm auf Schritt und Tritt und waren Jesus auch in tiefsten und in persönlichsten Momenten mit bei Jesus dabei. Und so hatte Jesus nach einiger Zeit seines Lehrens und Wirkens im Raum Galiläa eine nicht geringe Anzahl von Jünger, denn es war ja nicht nur der Zwölferkreis, sondern es sind ihm Jahrhunderte, teilweise Jahrtausende Menschen sind ihm gefolgt. In der heutigen Zeit nennen wir solche Menschen, die jemanden folgen und auf alles hören, was er so sagt, Follower. Für die, die jetzt im Internet nicht so unterwegs sind, Follower bezeichnet man heutzutage Menschen, die in sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Twitter, YouTube oder auch Facebook, jemanden abonnieren. Das geht mit einem Knopfdruck und dann kriegt man alle Neuigkeiten, alle Nachrichten und alle Informationen mit von der Person, der man folgt. Und ist dann somit auf dem Laufenden, was die Person so treibt. So kann es dann sein, dass zum Beispiel internationale Stars oder Prominente Hunderttausende oder sogar Millionen von sogenannten Followern haben und die dann wirklich denen praktisch zumindest virtuell auf Schritt und Tritt folgen und sobald immer irgendwas Neues gepostet, also hochgeladen wird ins Internet, kommt dann so ein Pling aufs Handy, auf ein Tablet oder auf den Computer und man kann sofort lesen, was die Person zu sagen hat. Völlig egal, ob es wichtig ist, interessant ist oder nicht. Das sei mal dahingestellt, aber man hat auf jeden Fall immer die neuesten Informationen, wie zum Beispiel Bilder aus dem Urlaub, aus dem Privatleben oder auch Nachrichten, die die Person halt eben weitergeben möchte. In dem Text, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen wollen, spricht Jesus halt eben auch ganz gezielt seine Follower an. Wer nachher mitlesen möchte, es geht um das Lukas-Evangelium Kapitel 14, die Verse 25 bis 35. Aber bevor wir jetzt den Text lesen und da jetzt gezielt darin einsteigen, möchte ich nochmal durch den ersten Vers einmal nochmal den ersten Vers nochmal betrachten, damit wir nochmal genau wissen, was ein Follower ist. Das ist der Vers 25. Es ging aber eine große Volksmenge mit ihm. Also somit ist das, was ich ja gerade gesagt habe, dass ihn eine große Schar verschiedener Menschen folgt. Und zwar aus verschiedenen Beweggründen. Da sind Menschen dabei, die er persönlich angesprochen hat und denen praktisch den Auftrag gegeben hat, ihm zu folgen. Das ist dann hier dieser 12er Jüngerkreis. Dann haben ihm Menschen gefolgt oder sind ihm Menschen gefolgt aus Dankbarkeit, weil er sie geheilt hat oder weil er ihnen vielleicht auch ein paar aufbauende Worte gegeben hat. Sicherlich sind auch einige darunter, die einfach gut fanden, was Jesus damals sagte. Dann gibt es Menschen, die neugierig waren, die einfach von ihm gehört haben. Damals wurde ja, das ist ja nicht unüblich gewesen, viel mit Mund-zu-Mund-Propaganda weitererzählt. Und das hat natürlich dann neugierig gemacht und sind dann denen gefolgt. Es waren sicherlich auch damals gab es sowas, einige einfach nur Fans, die ihm gefolgt sind, weil es gerade Trend war. Es war hip, Jesus zu folgen. Er hat vieles Gutes getan, er hat vieles gesagt. Und ja, viele Menschen sind ihm einfach gefolgt, weil es immer mehr wurden. Und ja, da wollte jeder dabei sein. Dann ist der ein oder andere auch mal dabei gewesen, der von seinem Freund, Nachbarn oder Verwandten mitgeschleppt wurde, hat gesagt, hey, den musst du dir mal anhören, du kommst jetzt mal mit. Also es waren sozusagen alle möglichen Leute, die Jesus folgten. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr euch einfach mal gemeinsam in die Situation hereinversetzt, wie es damals war. Und heute sind wir ja auch, ich sag mal, eine Schar von Menschen, die praktisch der Einladung von Jesus gefolgt sind. Und die Beweggründe mögen vielleicht auch sogar dieselben gewesen sein. Vielleicht Interesse, Neugierde, vielleicht überredet oder weil du dich schon als Jünger Jesu fühlst. Welche Gründe auch immer es waren, die dich heute hierher gebracht haben, ist auch völlig egal. Denn du bist hier und das ist das Wichtigste. Du bist hier in diesen Reihen und hörst dem zu, was Jesus uns mitzuteilen hat. Du möchtest ihn loben, ihn preisen, du möchtest ihm Lieder singen, du möchtest ihm deine Sorgen weitergeben. All das, was die Menschen damals gemacht haben, all das können wir auch heute Morgen hier machen. Und somit sind wir auch eine Schar von Follower von Jesus. Ja, und durch den Text lassen wir jetzt den Meister, also Jesus selbst durch zu Wort kommen und stell dir vor, wir sind jetzt praktisch mitten in der Schar, die Jesus folgt und jetzt wendet sich und spricht er zu der Gruppe. Und das lesen wir gleich in den Text, dann wird euch das klar, worauf das hinausläuft. Also wollen wir jetzt mal hören, was Jesus zu sagen hat zu seinen Followern und was er auch über, vor allen Dingen, was er über die Nachfolge zu sagen hat. Und wir lesen jetzt einfach mal den Text aus Lukas 14, die Verse 25 bis 35. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn spotten zu beginnen. und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdenreich noch für den Dünger untauglich. Man wirft es hinaus, wer Ohren hat, zu hören, der höre. So, soweit aus dem Text. Also ich finde, Jesus hält hier eine ganz schön harte Rede. Also er war auch bei dieser Rede kein Freund der sanften Worte. Und ich hätte eigentlich erwartet, dass von Jesus, der ja auch für seine Nachsicht, für seine Liebe zu den Menschen, hätte ich eigentlich eine etwas sanftere Evangelisationsrede erwartet. Wenn man den Text das erste Mal liest, könnte man meinen, dass er gar nicht will, dass irgendjemand sein Jünger wird. Daraus wird aber eins deutlich, liebe Gemeinde. Wenn Jesus eines nicht will, dann sind es oberflächliche Follower, die per Knopfdruck einfach nur Fans sind, weil es gerade Mode ist oder aus Neugierde oder was auch immer oder auch vielleicht auch dem eigenen Vorteil, der halt ihm nur so lange sagt, das finde ich gut, solange es auch für ihn interessant ist und eine nette und weise Lehre sein wird. Er will nicht einfach nur einen Teil des Lebens bereichern. Ich habe einen tollen Beruf, ich habe meine Familie, ich habe Freizeitgestaltung, ich habe Hobbys, ich reise gern viel und ja, da passt Jesus vielleicht noch so gerade als Zugabe rein. Wir packen den da einfach mal mit rein. Und das lässt Jesus nicht mit sich machen. Und dagegen wehrt er sich auch, so wie wir in den Text gelesen haben, rigoros. Er redet Klartext. Er ist offen, er ist direkt. Und stellt hier aber auch ganz schön krasse Ansprüche an diejenigen, die ihm wirklich nachfolgen wollen. Es sind insgesamt drei Ansprüche, die wir hier raus sehen. Und diese drei Ansprüche stellt er ihnen, die ihm wahrhaftig nachfolgen wollen. Und fangen wir mal mit dem ersten an. Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist krass, das müssen wir nochmal lesen. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Das sind harte Worte. Und mit diesem Anspruch kann ich mir vorstellen, wenn man sich mal wieder in die Zeit der damaligen Geschehnisse zurückversetzt, kann ich mir vorstellen, dass er schon viele verschreckt hat. Dass die ihm erst nachgefolgt sind, haben dann gesagt, dreh mich jetzt mal um und geh. Aber die haben ihn vielleicht auch falsch verstanden, denn ist es denn wirklich so, dass wenn ich Jesus folgen will, muss ich meine Liebsten, die um mich herum sind, meine Verwandten, meine Freunde, meine Ehefrau, meine Kinder, muss ich die wirklich hassen? Muss ich mich selbst hassen, um Jesus zu folgen? Und dazu müssen wir uns einfach mal fragen, was heißt das Wort hassen denn überhaupt in diesem Zusammenhang? Was meint die Bibel damit? Und da wird uns eigentlich eins klar, wenn wir die Bibel kennen und auch andere Stellen lesen, erhebt damit nicht auf, dass wir unsere Eltern nicht mehr ehren sollen. Erhebt damit nicht auf, dass wir unseren Nächsten nicht lieben sollen. Ganz besonders nicht unsere Glaubensgeschwister. Also die Nächstenliebe und Elternehre wird damit nicht aufgehoben. Das heißt also nicht, dass man als Jünger Jesus seine Eltern verabscheuen soll und ein lausiger Ehemann oder ein lausiger Vater sein soll für seine Kinder. Diese Gebote gelten weiterhin. Wir sollen unsere Eltern ehren, unsere Ehepartner lieben, unsere Kinder in Liebe erziehen. Und jedermann Gutes tun, allen voran unseren Glaubensgeschwistern. Wichtiges und Zentrales wird deutlich, wahre Jünger und Nachfolger Jesu lieben Jesus mehr als andere auf der Welt. Das heißt also, er sagt damit, wer ihm nachfolgen will, muss alles andere zurückstellen unsere obersten Priorität Jesus machen. Das können wir ja auch in einer Parallelstelle lesen, in Matthäus 10, Vers 37. Wer Vater und Mutter mehr liebt, ebenso Sohn und Tochter, der ist meiner nicht würdig. Da sagt es auch nochmal ganz genauso direkt. Hassen meint also in diesem Kontext an zweiter Stelle setzen. Das heißt also, ich reihe einfach nur sortiere mein Leben um, Jesus kommt ganz nach vorne hin und dahinter dann halt eben Ehefrau, Kinder, Verwandtschaft, Freunde. So ist das in erster Linie gemeint. Denn die Liebe zu Jesus stellt selbst die stärkste zwischenmenschliche Liebe in den Schatten. Das heißt also, wenn ich Jesus liebe, dann ist sie noch um Vielfache stärker als jede Liebe, die ich hier sonst auf die Erde für irgendjemanden fühlen kann. Und lässt sie dann auch wie Hass aussehen. Daher wird dieses Wort halt eben in diesem Zusammenhang genutzt. Und darum geht es auch. Wenn ich Christus habe, dann relativiert sich alles andere, was ich an Beziehungen führe. Das heißt konkret, dass es um Prioritäten geht. Im engsten Beziehungen zu Menschen sind uns, oder die engsten Beziehungen zu Menschen sind uns wichtig. Ja, die wollen wir auch haben. Die sollen wir auch weiterhin so führen, wie wir es fühlen. Aber immer dann, wenn so etwas Wunderbares wie eine Ehe oder Kinder nehmen wir an der ersten Stelle in unserem Leben stellen, begehen wir dann im Umkehrschluss Götzendienst. Und damit ein Verstoß gegen das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Martin Luther hatte mal das erste Gebot wie folgt ausgelegt: Worauf du dein Herz hängst und verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Also Martin Luther sagt, worauf du dein Herz hängst und verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Wir wissen das aus dem Alltag, es gibt Menschen, die hängen ihr Herz zum Beispiel an materielle Dinge, an Geld, an einem tollen Job, vielleicht auch an Familie, Ehefrau, Freunde, was auch immer. Aber im Grunde genommen ist das dann Götzendienst. Niemand anders als Jesus allein soll daher an erster Stelle eines Jünger Jesu stehen. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, von dem verlange ich die ganze Hingabe des Herzens, die exklusive Liebe, ungeteilte Aufmerksamkeit. Jesus will sich unsere Liebe, Priorität und unser Vertrauen nicht mit jemand anders teilen. Ich frage jetzt bei jedem Punkt direkt persönlich, wie geht es dir damit? Wenn du das gehört hast, willst du dann noch Jünger Jesu sein? Diese Frage sollte sich jeder einfach mal stellen. Die stelle ich mir auch oft genug. Und die sollte man sich auch regelmäßig stellen, damit das Ganze nicht einschläft. An welcher Stelle steht Jesus in deinem Leben im Vergleich zu deinen engsten Beziehungen? Wie sind deine Prioritäten? Wem vertraust du am meisten? Wen liebst du am meisten? Woran hängst du dein Herz am meisten? In welcher Beziehung steckst du die meiste Energie, Zeit und Aufmerksamkeit? Andersherum gefragt, was wäre für dich der schlimmste Albtraum, wenn du es verlieren würdest? Und was kannst du, ohne was kannst du nicht leben? Also nochmal zur Erinnerung, was Luther gesagt hat. Worauf du dein Herz hängst und verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Götzendienst ist also somit nichts Alttestamentarisches, sondern es ist heute noch top aktuell. Jünger Jesus haben Jesus zum Gott. Alle anderen kommen danach. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie sich die Masse da schon gelichtet hat. Wie die Ersten sich kopfschütteln umgedreht haben und haben Jesus den Rücken zugekehrt. Dabei war das erst der Anfang. Wir haben ja noch zwei Punkte. Und deswegen gehen wir jetzt gleich mal zum zweiten Punkt weiter. Falsch rum. So. Ja. Also Vers 27. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wir lesen hier so darüber, aber wir müssen uns auch da wieder in die Lage eines Menschen zurückversetzen aus dem ersten Jahrhundert. Also zu Zeiten, als Jesus auf dieser Erde gelebt hat und uns einfach mal bewusst werden, was Jesus da in dem Moment sagt. Heutzutage tragen wir auch häufig, viele tragen Kreuze. Es tragen sogar viele Kreuze, die eigentlich gar keine enge Beziehung mit Gott haben, die das Wort nicht kennen, weil es einfach ein Mode-Accessoire geworden ist, weil es schick ist, weil es einfach hip ist in der christlichen Welt, in der wir hier in Deutschland oder in Nordeuropa leben, so ein Mode-Accessoire zu tragen. Ein Schmucksstück, also einfach nur eine schicke Kette. Doch in der damaligen Zeit war das ein bisschen was anderes für die Menschen. Denn für die damaligen Zeit war das, was Jesus gesagt hat, absolut grauenvoll. Es war furchterregend, brutal und abschreckend. Das Kreuz war damals ein Folter- und Hinrichtungsinstrument. Und es hatte einfach nur ein Ziel, einen Verbrecher der damaligen Zeit so qualvoll wie möglich und so langsam wie möglich sterben zu lassen. Weil damals galt auch ein schneller und schmerzfreier Tod eigentlich eher als eine Ehre für einen Verbrecher und deutete meistens darauf hin, dass dieser Verbrecher halt eben nur eine kleine Tat begangen hat. Für uns heute unvorstellbar, da wir Todesstrafen hier in Deutschland gar nicht kennen und aus Ländern oft kennen, wo es dann nur für Schwerstverbrechen wie zum Beispiel Mord angewendet wird. Und damals war es halt eben so, dass die schweren Verbrecher ans Kreuz gehängt wurden, um sie da leiden zu lassen. War also so eine Art Massenvernichtungswaffe. Und dann kommt jetzt ein jüdischer Rabbi und sagt dann, ihr könnt nicht meine Jünger sein, wenn ihr das Kreuz nicht aufnehmt und es mit mir trägt und mir mit dem Kreuz folgt. Das wäre genauso, als wenn man heute in den USA reist und würde dann sagen, einer würde zu dir sagen, hey, schnapp dir den elektrischen Stuhl da drüben und folge mir nach. Wäre genau das Gleiche, wie es damals halt im ersten Jahrhundert war und völlig undenkbar für uns heute, aber damals völlig normal. Und das Wort tragen und aufnehmen des Kreuzes bezieht sich ja eigentlich eher auf die Sitte, die damit zusammenhängt, dass ein Verurteilter sein Folterinstrument selber tragen musste bis zur Hinrichtungsstätte. Wir lesen das ja in Matthäus 27, Vers 32, wo halt eben Jesus sein Kreuz selbst auf Golgatha hochgetragen hat. Und da heißt es dann auch in dem Vers, wer nicht sein Kreuz trägt und mit mir hinterherkommt, nachkommt. So stellt Jesus hier seine Follower vor dem Anspruch, dass sie wie er selbst genauso bereit sein sollten und bereit sein müssen, selbst durch das schlimmste Leid hindurchzugehen, bereit zu sein, selbst übelste Schmach, Verfolgung und Schmerzen zu erdulden, um Jesus willen. Ja, selbst mit ihm und für ihn in den grausamsten, schmachvollsten Tod. Das können wir uns hier in Deutschland nicht vorstellen, weil das Schlimmste, was wir dann immer zu erwarten haben, dass wir, wenn wir davon erzählen, dass wir an Jesus glauben, dass wir auf Ablehnung, auf Spott und Hohn treffen, das ist alles noch zu ertragen. Aber wir beten ja auch immer, wir haben ja auch heute wieder, Daniela hat ja auch für die Missionare gebetet und wir kennen das ja auch aus einigen Ländern, die Missionare einsperren, misshandeln, foltern oder teilweise sogar töten oder auch den ganz normalen Bürger auf der Straße, der in einigen Ländern einfach nur mit einer Bibel in der Hand erwischt wird oder sich in einem geheimen Zimmer zu einem Gottesdienst getroffen hat. Auch diese Menschen haben das zu ertragen. Und wir hören immer wieder von Berichten, wo Menschen das einfach ertragen. Die tragen das Kreuz, um Jesus nachzufolgen. Jesus sagt also mit dem zweiten Anspruch, wer nicht bereit ist, für mich zu leiden und sogar zu sterben, der kann nicht mein Jünger sein. Harter Tobak, aber er stellt das ganz deutlich klar. Und wieder stelle ich mir vor, wie die Massen der Follower sich dann nochmal gelichtet haben, wo ein Großteil sich an den Kopf fasst und denkt, okay Jesus, das geht zu weit, jetzt übertreibst du es, die engsten und menschlichen Beziehungen in zweiter Stelle zu setzen, okay, komme ich vielleicht noch mit klar, aber jetzt noch bereit sein zu leiden und zu sterben? Nee, danke. Viel Spaß mit deinen Jüngern, aber ich bin raus. Dann kommen wir gleich zum dritten Punkt. Vers 33. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Also hier ist es Ersten Punkt hatten wir Prioritäten. Zweiten Punkt hatten wir Leiden. Im dritten Punkt haben wir jetzt Lossagen. Es gibt also keine lauwarmen Jünger für Jesus. Es gibt auch keine halben Jünger. Und er sagt ganz klar, entweder ganz oder gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich es anders deutlich machen soll. Wenn du Jesus Christus nachfolgen möchtest, dich zu deinen Jüngern zählen möchtest, dann kostet dich das alles. Du verlierst dein Leben, wie du es vorher gekannt hast. Wir hatten ja noch vor kurzem noch hier eine Taufe erlebt und da haben wir auch viel drüber gesprochen. Und auch in der Predigt haben wir darüber gehört, dass wir mit voller Leidenschaft Jesu folgen sollen und dass wir das Leben, wie wir es vorher geführt haben, locker, leicht und einfach nur so den Tag herein, dass das vorbei ist. In dem Moment, wo ich aus dem Wasserbecken aussteige, startet mein neues Leben. Der Zähler ist wieder auf Null resettet. Und das lesen wir auch ganz gut in Matthäus 4 von der Berufung der ersten Jünger. Da haben wir dann ein sehr gutes Beispiel. Es waren Fischer, die gerade hier an der Arbeit waren. Und Jesus kam vorbei und sagte, komm, folge mir nach. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Matthäus 4, Vers 20. Damit ruft er sie auf, umgehend ihre gewohnte Umgebung, ihren Arbeitsplatz hinter sich zu lassen. Sie sollten ihren Komfort hinter sich lassen, ihre berufliche Karriere, zumindest jetzt temporär für die Zeit, wo Jesus auf der Erde unterwegs ist. Ihr Leben soll sich nun hauptsächlich um Jesus drehen. Das war ja die Berufung der ersten Jünger. Und ihre Pläne, ihre Träume, die sie vielleicht gefasst hatten für die Zukunft, sollten dann einfach dem Mittelpunkt untergeordnet werden, nämlich dem Mittelpunkt Jesus. Sie ließen also ihre Boote, ihre Netze zurück und für einen Menschen im ersten Jahrhundert hatte das einen enormen Wert. Das wäre genauso, ich weiß nicht, ob jemand weiß, was so ein LKW zum Beispiel kostet oder ein Fischerboot. Ein Fischerboot kostet mehrere hunderttausend Euro, wie ein LKW auch. Ein Fischerboot kann auch schon mal eine halbe Million kosten. Das ist eine enorme Summe auch für Menschen heute und so war das auch für so ein einfaches Holzboot und so ein paar einfache Netze. Das waren wahnsinnige Werte und die haben es einfach liegen lassen, einfach fallen lassen, sind losgegangen und sind Jesus gefolgt. Also haben die praktisch jede finanzielle und materielle Sicherheit einfach zurückgelassen, um ihm zu folgen. Ihre Familie, ihre Freunde und standen dann vor ihrem Meister mit leeren Händen. Wer ein Jünger von Jesus Christus sein will, für den sind auch Sicherheit, Komfort, finanzielle und berufliche Absicherung und Vorsorge nicht mehr oberste Priorität. Genauso wie wir es vorher schon gelesen haben über persönliche Beziehungen. Deswegen frage ich jetzt auch nochmal, wie eben schon mal, wie sieht es bei dir aus? Stehen deine materiellen Dinge an erster Stelle oder steht Jesus dort an erster Stelle? Ist dir dein Auto, dein Haus, dein Job, ist dir das wichtiger, dass das alles so läuft, wie du dir das vorstellst? Oder lässt du es drauf ankommen und lässt du dich von Jesus, von Gott lenken und lässt dich da hinbringen und hinführen, wo er dich haben will? Ist also das persönliche Versorgen also nicht mehr die oberste Priorität? Heißt es dann, ihr müsst jetzt alles verkaufen, euren Job kündigen und dann als Wanderprediger durch die Welt ziehen? Nein, das ist nicht das, was Jesus von uns verlangt. Ja, ihr könnt es machen. Wenn ihr sagt, das ist meine Berufung, ich verkaufe mein Haus, ich verkaufe mein Auto, ich kündige meinen Job, ziehe hinaus in der Welt als Missionar und verkündige das Wort des Herrn. Aber Jesus braucht überall in dieser Welt, in der Gesellschaft, in den Berufen, braucht er uns als Menschen. Sonst kann diese Welt, wie er sie geschaffen hat, ja nicht funktionieren. Von daher ist da, wo er euch untergebracht hat, ist das schon der richtige Ort. Und ihr braucht jetzt nicht Angst haben, dass ihr jetzt alles wirklich verkaufen und verschenken müsst. Das soll das nicht heißen. Wer aber jetzt schon anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, rumzurechnen und sich diese Worte so zurechtzuschnitzen, so dass sie in meinem Leben passen, Und das Ganze klein zu reden und wegzudiskutieren, und der macht damit ganz klar deutlich, dass er noch was zurückhält. Dass in seinem Herzen noch Luft ist, dass da noch nicht komplett ausgefüllt ist mit Jesu, mit Gott. Und das ist das, was er gemeint hat. Also wir sollen unser Herz komplett frei machen. Wir sollen da alles rausschmeißen, was da drin ist. Was Platz nimmt für die Liebe des Herrn, für Jesus und für sein Wort. Und das ist damit gemeint. Jesus stellt hier einen ganz klaren Anspruch. Wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. So sagt es Jesus. Das heißt aber für uns, dass wir nicht einfach immer nur Kompromisse eingehen im Glauben und dass wir aus reiner Bequemlichkeit uns einfach irgendwo hier durchwinden. Es geht einfach nur um die ganze Hingabe. Ungeteilt, kompromisslos, opferbereit, leidenschaftlich. Jünger Jesu zu sein, ist also keine Kleinigkeit im Lebensweg. Ist schon was ganz Großes. Und es hat Konsequenzen auf alle Bereiche unseres Lebens. Nicht nur auf einen Teil, sondern auf alle Bereiche unseres Lebens und Sterbens hat diese Entscheidung Konsequenzen, die wir mal getroffen haben oder vielleicht mal treffen werden. Einige standen damals vielleicht in der Menge und dachten sich, das muss ich mir erstmal gut überlegen, ob ich das will. Und ihr kennt das ja auch aus eurer Arbeitswelt. Keine großen Aufgaben oder langfristiges, entscheidendes Unternehmen kann und sollte ohne reifliche Überlegung durchgeführt werden. Bevor man zum Beispiel, ich denke mal, einige haben von euch ja schon mal gebaut, bevor man ein Haus bauen will, dann setzt man sich vorher auch erstmal in Ruhe hin und spricht darüber und denkt darüber nach, ob man das überhaupt leisten kann. Ob ich das überhaupt schaffe, ein Haus zu bauen. Und um wie viel mehr, wenn man schon bei solchen Sachen sich so viel Gedanken macht, um wie viel mehr muss man sich da Gedanken machen, wenn man Jesu nachfolgen möchte. Bevor man sich auf sowas einlässt, sollte man sich also vorher hinsetzen, nachdenken, beratschlagen. Und das ist genau das, was Jesus ja hier auch mit seiner Rede möchte. Er möchte dazu animieren, dass man sich vorher Gedanken macht, welche Konsequenzen es hat, ihm zu folgen. Er ruft seine Nachfolger dazu auf, sich ihm nicht leichtfertig, oberflächlich, unbesonnen oder auch unbedacht anzuschließen. Das wird auch ganz besonders deutlich an diesen beiden Bildern, die er noch dazwischen reinschiebt, Verse 28 bis 32. Da geht es ja auf der einen Seite ja um diesen Bauherrn, der einen Turm bauen möchte und der sich vorher ganz genau überlegen soll und überlegt hat, ob er den Turm überhaupt vollenden kann. Weil wenn ich anfange, einen Turm zu bauen und muss dann auf halber Strecke aufhören, dann sieht man das sofort und ich ziehe auch dann gleich schon den Spott der Leute auf mich. Das ist halt so. Und genauso mit dem König, der einen Feldzug plant. Ich habe 10.000 Mann, mein Gegner, der auf mich zukommt, hat 20.000 Mann. Ob ich dieses Heer schlagen kann mit meinem noch nur halb so großen Heer, das soll natürlich halb reichlich überlegt sein. Und wenn mir meine Berater und meine Beobachter, die ich rausgeschickt habe, mir sagen, ich kann es nicht schaffen, dann sollte ich schleunigst meinen Herold losschicken mit einem Friedensangebot. Und drüber nachdenken, ob es mir das Opfer wert ist. Der Punkt ist jetzt doch, wenn du über diese kompromisslose Nachfolge nachdenkst und hörst, dass sie dich alles kostet, dann solltest du dich vorher fragen, bin ich wirklich imstande, das zu geben? Kann ich diesen Ansprüchen genügen? Und die Antwort lautet, aus eigener Kraft, nein, niemals. Ist es aus eigener Kraft niemals schaffen. Und mit Gottes Kraft auf jeden Fall. Da gibt es gar keinen Zweifel dazu. Diese kompromisslose Nachfolge Jesu, die Jesus fordert, ist nur möglich aufgrund der Einsicht, dass ich es auch selbst aus meiner eigenen Kraft nicht schaffen kann. Kurzform, es Erst wenn du verstanden hast, dass du nichts zu geben hast, bist du in der Lage, alles zu geben. Kompromisslose Jüngerschaft lebt von kompromisslosem Gnadenbewusstsein. Hier ist übrigens die Verbindung zu Kind Gottes. Kind Gottes sein und Jünger Jesus sein sind zwei Seiten auf einer und derselben Medaille. Nur ein Kind Gottes, das mit leeren Händen dasteht und aus dem Gnadenanspruch des Vaters lebt, kann dem Anspruch genügen, ein wahrer Jünger Jesu zu sein. Im Grunde genommen ist die Nachfolge Jesu eine Reaktion, eine Folge, ein Ergebnis davon, dass wir ergriffen wurden von der Liebe und Gnade Gottes. Und wir auf der Grundlage des kindlichen Vertrauens, das wir zum Vater gegenüber haben und von seiner völligen Abhängigkeit von der Gnade Gottes, kann ich mich voll und ganz von allem lossagen und Jesus kompromisslos nachfolgen. Auf jeder anderen Grundlage werde ich den Krieg verlieren und den Turmbau nicht vollenden. Das gibt auf jeden Fall eine Niederlage und Spott. Für Jesus allem entsagen und alles loslassen heißt auch, unsere Vermögen, unsere Stärke loszulassen. Wir liefern uns ihm mit unserer Schwächen, mit unserer Unvollkommenheit und mit unserem Unvermögen liefern wir ihm komplett aus. Und das ist ja das, was Jesus will. Er will ja das Komplettpaket. Er will ja nicht nur einen Teil. Er möchte ja keine frommen Heuchler. Oder er will keinen kopflosen Aktionismus. Und er will auch keine saft- und kraftlosen Spaziergänger, keine christlichen Spaziergänger haben und Mitläufer, die, ich sag mal, mit angezogener Handbremse den Glauben betreiben. Nichts wagen und vielleicht auch sich noch beschweren, dass sie nichts mit Gott erleben. Jesu will wahre Jünger, die es wagen, den Turm zu bauen, die es wagen, in die Schlacht zu ziehen für ihn mit seinem Wort, sondern die ihm einfach nachfolgen und dies in absoluter Abhängigkeit von ihm tun. Wenn wir dann etwas wagen für ihn, dann wird das auch belohnt. Auch lesen wir das ja in der Schrift, da haben wir ja mehrere Stellen, wo Jesus dies ja uns mitteilt. Zum Beispiel Matthäus 16, Vers 25 habe ich mal als Beispiel rausgesucht. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwegen, der wird es finden. Es gibt auch viele Gleichnisse, die das sagen. Zum Beispiel das Weizenkorn, das auf der Erde fällt. Das ist so ein typisches Gleichnis, was ja Jesus gerne verwendet. Und fällt und stirbt. Es kann nur keimen und Frucht bringen, wenn es halt eben in fruchtbarer Erde fällt, in einem Acker, der bestellt ist. Christus haben wir einen Schatz, für den es sich lohnt, alles andere zu verkaufen, herzugeben, loszulassen und loszusagen. Selbst wenn das vor den Augen der Welt manchmal auch lächerlich oder auch wahnsinnig klingt und wir auf Menschen stoßen, die uns mit Kopfschütteln begegnen. Aber es lohnt sich. Und wir dürfen auch das Ganze ja auch nicht aus menschlichen Maßstäben ausverfolgen, sondern aus göttlichen. Und da bekommt diese ganze Geschichte auch einen ganz anderen Blickwinkel. Jesus Christus ist es wert, dass wir das machen, dass wir es, keine andere Sache auf der Welt verdient so viel Liebe und so viel Priorität und so viel Hingabe wie das Leben mit Jesus. Und jetzt sind wir an dieser Stelle wir wieder gefragt. Jetzt bist du gefragt, jetzt seid ihr gefragt. Wir haben das Wort jetzt des Meisters gehört, beziehungsweise auch gelesen zusammen, was er zu uns gesprochen hat und zu denen damals, die ihm nachfolgten. Wir haben seine Ansprüche gehört. Nachfolge Jesus ist also eine Herausforderung, ist herausfordernd. Es fordert uns einfach alles ab. Aber hier kristallisiert sich auch heraus, wer wir wirklich sein wollen. Oberflächliche Follower, die einfach nur Klick machen und jemanden folgen, alles lesen, was er so sich von sich gibt, ohne groß drüber nachzudenken, ohne uns Gedanken zu machen? Wollen wir so Wischiwaschi-Fans sein? Oder wollen wir wahre Nachfolger sein? Kompromisslos, leidenschaftlich, opferbereit. Ich lade dazu ein, heute den Entschluss neu zu fassen, Jesus kompromisslos zu folgen. Werde vom Mitläufer, vom Follower, den du vielleicht jetzt bist, werde zum Jünger Jesu. Aber ich erinnere noch mal ganz klar, überleg dir das gut. Überleg dir deine Entscheidung gut, ob du das wirklich willst, ob du ihm so folgen möchtest. Mach es auf keinen Fall leichtfertig, unbesonnen, unbedacht oder oberflächlich. Es kostet dich alles, aber du gewinnst auch alles. Ich bin mir sicher, es lohnt sich.